Die Strategen.
Spiele-Reviews, Taktik, Diskussion.
Wir tauschen uns hier über unser Hobby Strategiespiele aus.
Und freuen uns, wenn wir auch euch hierfür begeistern und unterhalten können.
Hallo zusammen, hier sind wir wieder, die Strategen. Und wir sind der Dominik und der...
Heute leider erneut verspätete Stefan, und es tut mir unfassbar leid, ich bin zu spät ins Studio gekommen, ins Strategenstudio. Das tut mir leid. Entschuldigung, Dominik. Aber wir sind hier und ich freue mich auf diese Folge ganz besonders, denn er hat es mal wieder geschafft und mich infiziert mit einem Videospiel. Und welches das ist, das verrät er bestimmt gleich.
Und zwar ist es eine Fortsetzung. Und Stefan, ich glaube, du hast schon gemerkt, ich habe ein bisschen Gefallen dran an irgendwelchen Warenketten, sage ich mal im weitesten Sinne. Ne? Es kommt ja immer wieder mal vor, dass es in Aufbauspielen um Warenketten geht. Hier geht es aber einzig um allein um Warenketten. Es geht nämlich um nichts anderes als Transport Fever 2.
Ja, ich hätte gar nicht gedacht, dass mir so ein Spiel jemals gefallen könnte, aber du hast auf jeden Fall recht gehabt. Es ist ein sehr, sehr spannendes Spiel. Und das ist mir gar nicht so aufgefallen, dass der Fokus auf dieser Kreislaufwirtschaft liegt, weil so viel auch drumherum passiert. Aber wir werden ja darauf eingehen.
Ja, Kreislaufwirtschaft ist relativ, aber genau, da kommen wir später drauf zu. Erstmal ganz kurz die Fakten. Das Spiel ist zum ersten Mal erschienen im Dezember 2019 auf Windows, dann im Februar 2021 auf Mac und seit März 2023 ist es auch auf den Konsolen zu finden, beziehungsweise Xbox und PlayStation. Bei Switch bin ich mir gerade gar nicht sicher, aber ich glaube nicht, ne? Das Ganze ist entwickelt worden von Urban Games aus Schaffhausen, in der schönen Schweiz. Das ist nördlich von Zürich, fast schon an der deutschen Grenze und damit gar nicht weit weg von meiner alten Heimat. Und grundsätzlich gepublished ist es von Nacon und auch von Good Shepherd Games. Aber bevor wir tiefer gehen, Stefan, würde ich vorschlagen, wir spielen mal wieder eine Runde Fakt oder Fake.
Ja, war ja sehr die letzten Wochen und Monate waren ja sehr herausfordernd und ich bin sehr gespannt, auf was es denn heute wieder hinauslaufen wird. Manchmal ist es leicht, manchmal ist es schwer. Wir präsentieren auf jeden Fall drei potenzielle Fakten, aber eins davon ist der Fake und zwei die Stimmen. Und welche das sind, das erfahren wir genau im Anschluss. Und ich werfe mal den virtuellen Würfel und... Huch, der Dominik muss anfangen. Ja, guck mal.
Also deinen virtuellen Würfel, den muss ich mir mal angucken.
Ja, der ist gezinkt.
Irgendwie hat der eine leichte Schlagseite. Naja gut, aber soll so sein. Ich habe mir was Spezielles überlegt,
oh Gott.
Stefan.
Ja.
Wir spielen heute nicht Normalfakt oder Fake.
Oh, okay.
Wir lassen diesmal auch unsere Zuhörer ein bisschen mitspielen, beziehungsweise ein bisschen mehr grübeln. Und zwar habe ich drei potenzielle Fakten vorbereitet, wie wir das kennen. Die gehen aber im Wesentlichen um mich und dieses Spiel.
Okay.
Und du, lieber Stefan, du solltest dich diesmal besonders anstrengen, den richtigen Fake rauszufinden. Denn dann, ich würde sagen, wenn du das schaffst,
oh Gott,
dann habe ich ein kleines Gewinnspiel für unsere Zuhörer noch mit. Also das heißt, es gibt einen kleinen Gewinn, wenn du das Richtige rausfindest.
Boah, wow. Ich wünschte mir, der Würfel hätte erst mich angezeigt, damit, oh Gott. Ja, der Druck steigt natürlich. Ne? Und jetzt, aber okay. The stage is set und ich fühle mich bereit. Ich bin sehr bereit. Dominik hat gerade noch sein Blatt gesucht, aber ich glaube, er hat es gefunden.
Genau, Entschuldigung, ich hatte gerade einen Frosch am Hals. Also, wir haben drei potenzielle Fakten. Nummer eins, ich habe den ersten Teil von Transport Fever schon auf Magenta Gaming gespielt und da auch zum ersten Mal gespielt, um es eigentlich nur kurz anzutesten, ob es was ist, ob wir es aufnehmen wollen. Und irgendwie habe ich es dann geschafft, da 70 Stunden reinzustecken. Und am liebsten dabei ist mir die deutsche Landkarte da einfach ins Auge gefallen, wenn man schön mit dem Truck oder die Trucks von Essen nach Dortmund schicken kann oder irgendwelche kleinen Dörfchen, die es tatsächlich in Deutschland gibt, auf der Karte entdeckt. Potenzieller Fakt Nummer 2. Den zweiten Teil habe ich bisher auch 70 Stunden gespielt, habe aber damit erst grob 50% der Trophies erreicht und irgendwie habe ich das Gefühl, die Platin-Trophy, die wird hier unerreichbar für mich sein, weil auf der Schwierigkeitsstufe schwer Milliardär zu werden, das ist hart. Potenzieller Fakt Nummer 3. Transport Fever gibt im Wesentlichen 3 Transportwege: Straßen, Schiene, Luft und Wasser. Die Schiene nervt mich aber dabei am meisten. Und ich habe es anders als bei City Skylines noch, wenn du dich erinnerst, hier überhaupt keine Probleme damit gehabt, die Dörfer halb einzureißen, um da schnellere Straßen irgendwie durchzubauen oder auch die Verkehrswege einfach zu optimieren.
Uiuiui.
Ist nicht ganz einfach, ich gebe es zu.
Nee, das ist wirklich nicht einfach. Also, ich weiß ja, dass du Transport Fever viel gespielt hast auf der Konsole. Ich muss aber eine Rückfrage stellen, aber ich glaube, die kannst du mir trotzdem, glaube ich, beantworten. Hast du denn Transport Fever 2 ausschließlich auf der PlayStation gespielt?
ja.
Und du hast gesagt, du hast 70 Stunden auf der PlayStation gespielt, ne? Ist das richtig?
Das habe ich gesagt. Ob das richtig ist, das weiß ich nicht.
Okay.
Also das sage ich nicht.
Also, okay. Gut. Dann macht es das für mich relativ easy. Weil mir nämlich was Besonderes auf. Also ich glaube, dass deine zweite Antwort stimmt oder aber auch nicht stimmt. Weil das Problem ist, und damit hast du dich entlarvt, ich habe nämlich das Spiel geguckt, auf welcher Plattform ich das spielen möchte. Und dann ist mir leider aufgefallen, dass, also die Steam-Version ist es zwar dann geworden, wegen Steam Deck, aber ich bin natürlich auch auf der PlayStation unterwegs gewesen und da ist mir aufgefallen, dass du zwar ziemlich viele Trophäen hast davon und das wahrscheinlich auch knapp an die 50% sind, aber du kommst nicht auf 70 Stunden. Also ist ist der zweite, kann ja da nicht stimmen. Und deswegen müsste der Part 1, also Nummer 1 und 3, richtig sein. Und das zweite kann nicht stimmen.
Okay. Also, ich sag mal so, die Nummer 1, die stimmt. Ich habe tatsächlich das Spiel, ich kannte es vorher, ich habe es aber nicht gespielt und auf Magenta Gaming habe ich es zum ersten Mal zum Testen gespielt und dann Gefallen daran gefunden. bei dem Spiel gibt es tatsächlich 4 Transportwege und der eine nervt mich. Insofern machen wir es kurz, du hast recht, aber mich fuchst das gerade enorm selber, dass mich die 70 Stunden entlarvt hatten. Ich hätte schwören können, es waren 70 Stunden, aber du hast absolut recht. Ich habe gerade extra nochmal geguckt, das waren 46. Verdammt! Jetzt habe ich mir selber mal wieder eine Falle gestellt.
Ist ja nicht schlimm, aber...
Nee. Wir tun ja den Zuhörern was Gutes damit.
Ja, das wäre mir auch wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, wenn ich nicht selbst geguckt hätte, wo ich das Spiel hätte spielen können. Und da ist es mir dann aufgefallen. Und leider Gottes ist die Erfassung von den Stunden leider ziemlich genau. Wäre das auf der Switch passiert, wäre das nur so ein Schätzwert gewesen, aber... der PlayStation ist es relativ genau.
Meine Hoffnung war nämlich eigentlich, dass der erste Teil als Fakt durchgeht und der zweite nämlich der Fake ist. Nämlich, ich werde diese 100% knacken. Mhm. Aber das erzähle ich später genauer.
Oh, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf.
Zum Gewinnspiel und was ihr tun müsst, dafür müsst ihr jetzt ein bisschen weiterhören. Das erzähle ich später.
Okay. So viel Beziehung mit dem Spiel habe ich leider nicht. Deswegen muss ich mich noch auf andere Spiele des Genres beziehen. Ich hatte eingangs, glaube ich, Kreislaufwirtschaft gesagt, ne?
Ich glaube, da war ich noch so ein bisschen im Entsorgungsbusiness kopftechnisch drin. Das hat natürlich hat ja eigentlich gar nicht so viel damit zu tun. Ich habe drei potenzielle Fakten und fangen wir mal locker an. Und zwar der erste potenzielle Fakt ist, dass Transport Tycoon auf der PlayStation das erste Spiel war, das in diese Richtung geht, was ich jemals überhaupt gespielt habe. Transport Tycoon auf der PlayStation.
Okay.
Potenzieller Fakt Nummer zwei ist, ich habe rund 150 Stunden A-Train auf der PlayStation 1 gespielt. Und der potenzielle Fakt Nummer drei ist, ich habe 10 Jahre lang den Open Transport Tycoon Deluxe Simulator auf Fedora Linux betreut als Package Owner für die Linux-Distribution Fedora. Also Teil 1 nochmal, Transport Tycoon auf der PlayStation war das erste Spiel aus diesem Genre, was ich jemals gespielt habe. A-Train rund 150 Stunden auf der PlayStation 1 und Open TDD auf Fedora Linux 10 Jahre als Package Owner betreut.
Okay. Also du hast mich ja damals schon überrascht mit deiner Laufbahn bei Sony. Insofern, ich traue es dir zu. Ich weiß zwar nicht genau, was das ist, und ich weiß auch nicht, ob es dieses Spiel auf Linux gab. Aber irgendwie kann ich es mir vorstellen. A-Train, meine ich, hast du schon mal erzählt, dass du das lange gespielt hast. Ob das auf der PS1 war, ist jetzt die Frage. Aber ich glaube irgendwie nicht, dass du Transport Tycoon zum ersten Mal auf der PlayStation gespielt hast. Also ich weiß, dass es das auf der PlayStation gibt, aber das ist ja eigentlich nicht bekannt für die PlayStation, sondern das ist ja viel, viel früher rausgekommen. Und da du auch schon früher, ich sag mal zu Commodore-Zeiten, durchaus Videospiele-affin warst, hätte ich vermutet, du hast das damals schon gespielt. Also ich sag, Nummer 1 ist der Fake.
Gut, fangen wir mal an. Also 10 Jahre lang OpenTD betreut, Fedora Linux als Package Owner. Ja, ich habe ziemlich viele Spiele auch auf Fedora betreut und auch mitbetreut. Und darunter war auch der Open Transport Tycoon. Und das ist im Prinzip die Software, die zur Verfügung gestellt wird, wird ja in sogenannten Repositories für die Linux-Distributionen verwaltet. Und irgendjemand muss sich ja darum kümmern, dass es A natürlich gut funktioniert, dass Bugs gefixt werden und generell vielleicht auch Patches eingespielt werden und so weiter und so fort. Also, dass das alles so funktioniert, wenn ein Nutzer sich das installieren möchte über die verschiedenen Paketquellen und das betreuen Menschen und sowas habe ich auch gemacht. Also das stimmt schon mal und auch nicht ganz verkehrt ist der erste Punkt mit Transport Tycoon. Ja, ich habe das auch auf der PlayStation gespielt, aber du hast natürlich recht, es war definitiv nicht das erste Spiel des Genres, was ich jemals gespielt habe. Deswegen stimmt zwar, dass ich es gespielt habe auf der PlayStation, aber es war nicht das erste. Somit ist Teil 2 auch korrekt. Ich habe viel A-Train. Ich habe wahrscheinlich mehr A-Train in meinem Leben gespielt, als gut ist. Und das stimmt. Und ja, du hast recht. Das erste ist der.
Sehr gut.
Ist der Fake.
Sehr schön, sehr schön. Ja, dann gehen wir doch mal weiter. Dann reden wir ein bisschen über Transport Fever. Ihr habt schon mitbekommen, Transport Fever ist der zweite Teil der Serie. Und es hat eine Metakritik von 76, kommt auf Steam und bei den Google-Rezensionen, so viel man darauf geben kann, aber sehr, sehr gut an. Also bei beiden sehr positiv auf Steam und bei 9,6 auf Google. Das ist eigentlich auch ganz gut. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, um zu gucken, was denn so, ob es da irgendwelche Kritiken gibt, die im Prinzip so ein bisschen ins Gewicht fallen, beziehungsweise ausschlaggebend oder repräsentativ sind. Und da ist mir aufgefallen, dass die meisten, die starke Kritik äußern, da sagen, es setzt sich nicht genug von Teil 1 ab, beziehungsweise ist eigentlich nur eine verkappte Weiterentwicklung oder ein DLC von Nummer 1. Also im Prinzip eine ähnliche Kritik, wie wir das damals in unserem in unserer Folge zu Railway Empire 2 gehabt haben. Und da haben wir auch schon gesagt, lass uns der Frage mal ein bisschen auf den Grund gehen. Und da können wir später auch nochmal ein Resümee zuziehen, wie wir das bewerten würden.
Okay, das ist besonders spannend, weil ich kenne den ersten Teil gar nicht, und aber durfte jetzt zumindest den zweiten kennenlernen und habe da in der Zeit, in der ich spielen konnte, durchaus eine kleine Meinung mir schon gebildet. Und ich bin aber sehr gespannt, was du vor allem in Bezug auf den ersten Teil sagst und vor allem, ob es stimmt. Weil das kann ich leider überhaupt gar nicht beurteilen. Wäre aber schade, wenn das wirklich so ist, weil eigentlich so die Laufzeitbewertungen für das Spiel sehr positiv sind. Und das Spiel ist schon von 2019, ist also ordentlich Zeit vergangen. Und es kam ja auch noch die Konsolenversion dazu. Deswegen besonders spannend dann zu sehen, wie auch diese Entwicklung war.
Ja, das ist definitiv auch nochmal was, wo wir drüber sprechen können, im Sinne von, wie gut oder wie schlecht ist das Spiel gealtert. Und was kann man da vielleicht so ein bisschen bei den unterschiedlichen Versionen zu sagen? Ja, ja, wollen wir aber mal erstmal ein bisschen über das Spiel grundsätzlich sprechen.
Ja, das ist eine sehr gute Idee. Also ich kenne ja zumindest die Steam-Version, die kostet 40 € und es gibt eine Deluxe-Version, die kostet 47,99. Mhm. Ist das ungefähr das, was auf der Konsole aktuell verfügbar ist?
Genau, auf der Konsole gibt es auch genau diese zwei Versionen. Einmal die Standardversion und die Deluxe-Version, die 10 € teurer ist. Ich meine, es sind da auch, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es 39 und 49 sind oder 49 und 59. Ich meine aber 39 und 49. Da bin ich mir gerade aber echt nicht ganz sicher. Grundsätzlich die Deluxe-Version, die bringt 3 zusätzliche Karten mit in den 3 verschiedenen Typologien, also Wüste, Tropen und das andere, was ist das nochmal? Gemäßigt, glaube ich, oder so. Also normale Landschaft, sage ich mal. Und dann sind da noch 6 historische Fahrzeuge dabei, 3 Tierarten und 2 Soundtracks. Und da kann ich grundsätzlich auch was zu sagen, weil ich habe mir die Deluxe-Version gekauft bei dem Spiel. Ich fand die erste Version, also den Transport Fever Nummer 1, fand ich nämlich ziemlich klasse. Und damals dachte ich da schon bei dem Spiel, wäre irgendwie cool, wenn man noch ein paar mehr Fahrzeugarten hätte. Und als ich dann gesehen habe, 6 Fahrzeuge und 3 Szenarien, du kennst mich, ich stehe auch so ein bisschen auf Szenarien, da habe ich gedacht, komm, das mache ich mal. Und wenn sich's dann nicht lohnt, dann habe ich dem Entwicklerstudio was Gutes getan. Und darauf können wir auch gleich noch mal ein bisschen genauer eingehen, was ich da für ein Fazit ziehen würde.
Okay.
Aber dafür müssten wir vielleicht, glaube ich, erstmal so ein bisschen tiefer drauf eingehen, wie das ist mit den Karten und Kampagnen und Szenarien und so. Und da passt dann, glaube ich, besser ins Resümee.
Also ich dachte ja erst, als ich über das Spiel gestolpert bin, das hat irgendwie ein bisschen was von City Skylines, was es ja so gar nicht hat, weil du musst ja keine Stadt bauen in dem Sinne, sondern ja. Es gibt ja Städte oder Verbindungen, die man machen kann oder ziehen kann, und in City Skylines, also du baust ja from the scratch oder auf verschiedenen Karten deine Städte auf und baust dann die Transportmöglichkeiten drumherum, ist ja hier ein bisschen anders.
Das ist eigentlich genau umgekehrt, ne? Also die Stadt baut sich mehr oder weniger von allein, da kannst du auch gar nicht viel tun. Du kannst zwar abreißen, um Wege zu führen, das ist schmerzlich teuer, wenn du das tust. Also lässt man das in der Regel eigentlich auch sein, so dass sich die Städte eigentlich weiterentwickeln. Und das ist auch ein bisschen hier und da so ein Nebenziel des Spiels, dass sich die Städte weiterentwickeln. Und grundsätzlich geht es aber voll um den Transport. Wie der Name schon sagt, alles ist mit vollem Fokus auf die Transportwege, auf die Lieferketten und eben das Ziel, die möglichst effizient, ja, ich sag mal grob, zu managen, zu steuern. Also es ist eigentlich so ein typisches Tycoon-Spiel.
Und was mir sehr positiv aufgefallen ist, dass man als finalen Patch hier für die PC-Version nach dem Release der Konsolenvarianten auch die Gamepad-Steuerung implementiert hat, als quasi so Tschüssi, das ist jetzt unser letzter Patch hier. Und das funktioniert sogar absolut fantastisch. Und da war ich sehr, sehr, sehr überrascht. Ich dachte erst, okay, das musst du mit Tastatur und Maus spielen. Aber nö, ist für das Steam Deck verifiziert und hat wirklich eine sehr, sehr gute Controller-Steuerung. Und darauf ist auch das Tutorial ausgelegt. Und ich hatte gar keine Probleme, in das Spiel reinzukommen. Also man wird begrüßt schon damit. Und hat dann die Wahl zwischen verschiedenen, also zwischen Kampagnen und freies Szenario und den verschiedenen Optionen. Aber sobald du da reinspringst, kriegst du ein echt fantastisches Tutorial, auch mit der Controller-Steuerung.
Genau, und wenn ich mich recht erinnere, dann ist das so, dass der Patch auch erst letztes Jahr rauskam, richtig? Also der letzte finale Patch.
Nee, der kam dieses Jahr.
Dieses Jahr sogar, okay. Weil ich hätte nämlich gesagt, dann muss der wahrscheinlich auch was damit zu tun haben, dass eben für die Konsole die Gamepad-Steuerung da massiv überarbeitet oder angepasst wurde, um das dann eben auch beim PC nachher verfügbar zu machen. Also ich vermute, dass es damit irgendwie was zu tun hat.
Also
weil grundsätzlich der Einser, das war ein typisches Maus-Tastaturspiel.
Ich hab's jetzt nicht mit Tastatur und Maus gespielt. Also ich kann jetzt nicht sagen, ob es damit noch viel, viel besser wäre. Aber so wie es halt umgesetzt ist, also ich musste weder, habe ich irgendwelche Krämpfe gehabt, also hat man ja manchmal, wenn man umgreifen muss oder zum Beispiel in so einen detaillierten Baumodus gehen muss. Aber die haben es hingekriegt, dass das wirklich ohne Probleme funktioniert und ich nie das Gefühl hatte, ich meine, du wirst es ja bestätigen können, du hast es ja auch auf Konsole gespielt, in dem Sinne, auch wenn mein PC eine Konsole ist, wie das Steam Deck. Also ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich nicht die Kontrolle hatte. Und das finde ich ist schon sehr besonders. Und also wirklich, der Patch kam dieses Jahr, aber sie haben auch geschrieben, dass der Release der Konsole vor einem Jahr war. Also das heißt, ein Jahr Konsolenrelease war schon vorbei und dann kam jetzt im März der Patch für den PC. Und das ist quasi der finale Patch für die PC-Version gewesen.
Okay. Ja, also ich kann das grundsätzlich auch bestätigen. Ich bin mit der Controllersteuerung auf der PlayStation auch perfekt zurechtgekommen. Allerdings muss man sagen, ich finde sie bei anderen Spielen à la Anno oder à la auch Railway Empire, da fand ich sie schon nochmal ein gutes Stück intuitiver. Weil du musst hier bei Transport Fever, musst du ab und zu mal wechseln von der klassischen Menüführung unten in das Radialmenü und dann teilweise sind auch die Buttons verschieden belegt. Ne? Zum Beispiel den Kreisbutton, das ist ja logischerweise immer wieder zurück, ne? Aber wenn du dann zurück bist, dann kannst du auf der Karte umschalten mit Detailsicht auf Gebäude oder Detailsicht auf, was war denn das andere? Ich weiß es gerade nicht mehr, aber das ist eine relativ gängige Funktion, die man dann auch irgendwie nutzen muss. Und so, das hat er sich manchmal nicht ganz so stimmig angefühlt, man kommt aber gut damit zurecht. Also sprich, man hat sich da schnell dran gewöhnt und dann geht's auch locker von der Hand.
Ja, zum Beispiel Dinge kaufen auf der PlayStation muss das Quadrat sein und auf dem Steam Deck ist es die X-Taste oder Äquivalent zur Xbox-Taste, also Xbox-Controller. Das fand ich irritierend erst. Also nach ein paar Mal hast du es drin. Also statt dann X-Taste oder A-Taste, dann die Quadrat- oder X-Taste zu drücken.
Genau.
Das fand ich kurios, aber ging dann irgendwann auch. Und du hast recht, stimmt. Ja, ich fand es auch komisch, dass du auf der Karte dann die B-Taste drückst, beziehungsweise Kreis, um dann in dieses Detailmenü zu kommen, aber eigentlich das aber auch die Zurücktaste ist. Man gewöhnt sich dran. Trotzdem fand ich auch dieses...
Erzähl erstmal weiter, sorry.
Trotzdem fand ich aber auch dieses mit der Kombination mit Karte zoomen und auch... Ich finde das... ich will eigentlich schon darüber reden, aber wahrscheinlich ist es viel zu früh. auch dieses in die Züge reinspringen und so, wow. Ich glaube, das machen wir lieber später, aber ich fand das wirklich, das ging gut. Lassen wir es erstmal dabei, es ging gut von der Hand und das könnt ihr, glaube ich, schon mal für die Konsolenversion mitnehmen.
So, und wenn ihr das jetzt soweit verarbeitet habt, dann hört sich das wahrscheinlich erstmal so an, wie es könnte auch besser gelöst worden sein. Aber wenn man die Grundmechaniken von dem ganzen Spiel mal durchdrungen hat, dann wird man schnell feststellen, ja, viel besser kann man es eigentlich gar nicht lösen, weil das, was du gerade auch sagst hier mit X und Kasten, ne, dass man zur Kaufbestätigung den Kasten drücken muss und eben nicht X, ja, das wirkt im ersten Moment komisch. Wenn du aber dann nachher dabei bist, Züge oder Vehikel, sage ich einfach mal, auszutauschen, also Züge nicht komplett auszutauschen, sondern einzelne Waggons anzupassen, dann kannst du sie mit X in die Liste aufnehmen, gucken, was der Preis ist, gucken, wie schwer der gesamte Zug dann wird und dann mit Kasten bestätigen. Am Anfang brauchst du das noch nicht, weil da hast du sowieso keine großen Optionen, ne? Da kannst du ja eh nur die Pferdekarre und den ersten Zug kaufen. Und ja. Da brauchst du es noch nicht, aber später brauchst du es dann irgendwann. Und genauso ist das dann im Spiel auch mit dieser Detailsicht, die wirst du zunehmend häufiger dann irgendwann auch brauchen. Und genau, dann macht es halt dann irgendwie wieder Sinn.
Für viele, die jetzt wahrscheinlich dann erst am Ende unser Fazit hören, ob es auch was für Einsteiger ist, lass uns doch mal am Anfang direkt sagen, ob es auch was für Einsteiger ist. Da ich jetzt in diesem Spiel zumindest ein Einsteiger war, muss ich sagen, ja, auch wenn ich diese Art von Spiele kenne, glaube ich trotzdem, dass es auch für Einsteiger was ist, weil es ein gutes Tutorial bietet und durch die Kampagnen eine gute Vorbereitung auf das freie Spiel schon mit sich bringt. Ich weiß nicht, ob das gereift ist irgendwie in dem Spiel und wie es am Anfang war, aber Stand jetzt würde ich sagen, es ist auch durchaus für Anfänger geeignet. Du hast mehr Spielstunden als ich. Du hast definitiv mehr davon. Was würdest du sagen? Ist das auch geeignet für Einsteiger oder Leute, die mal reinschnuppern möchten?
Also ich kann das total kurz machen. Ja, absolut ja. Das Interessante ist hier, denn ist da wirklich gelungen, ein extrem komplexes Spiel, wenn man es dann mal länger gespielt hat, wo es dann wirklich um kleinere, effizientere Geschichten angeht und das Gleichgewicht, da kommen wir später noch drauf dazu, also die Balance zwischen Kosten und Nutzen zu halten, das auch zugänglich zu machen, sodass es eben Einsteiger nicht abschreckt. Weil grundsätzlich, ne, das war ein Spiel, was ich jetzt durchaus über 6-7 Monate auf meiner gekauften Spieleliste hatte, aber ich es nicht angefasst habe, weil ich immer dachte, das ist halt nichts, was du mal schnell eine halbe Stunde irgendwie einlegen kannst, sondern das ist was, wenn du dich dann da reingefrickelt hast, dann musst du auch dranbleiben und da musst du mal irgendwie, ich sag mal so, nicht unbedingt die Zeit dafür haben, sondern die Muße dafür mitbringen, dass dann über ein paar Wochen dann auch kontinuierlich zu spielen. Und deswegen hatte ich das relativ lange, so wie ich es bei Crusader Kings aktuell auch noch tue, liegen lassen, weil ich wusste, es ist ein gutes Spiel und das wird mir gefallen, aber es braucht dann eben mehr Zeit. Und da war ich überrascht an der Stelle, dass du mit der Kampagne wirklich super, super gut in das Spiel reingeführt wirst, weil die Kampagne extrem leicht startet und eigentlich aus meiner Sicht ein perfektes Tutorial bietet. Es gibt ja eigentlich so gesehen kein separates Tutorial, sondern du startest mit der Kampagne und da wird dann Schritt für Schritt im Prinzip erklärt, was du zu tun hast. Die Kampagne hat grundsätzlich 3 Kapitel mit je 6 Missionen und es wird dann immer jede Mission nochmal eine Stufe komplexer und größer. So kann man es eigentlich sehen, ne?
Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich habe mal drüber nachgedacht, was mir besonders an Cities Skylines gefallen hat. Und Mir ist irgendwie aufgefallen, dass vor allem die Art und Weise herauszufinden, wie ich am besten Staus vermeiden kann und ein perfektes Verkehrssystem aufzubauen, eigentlich das ist, was mich bei City Skylines am Ende besonders gereizt hat. Also zu optimieren, wie zum Beispiel Fußgänger ihren perfekten Weg durch die Stadt finden oder den Verkehr von der Straße zu bringen und die, dieses Verkehrsnetzwerk zu managen. Und dann kam dieses Transportfieber 2 und ich dachte mir so, ja, eigentlich hast du doch genau hier schon eine große Essenz dessen, was dir so viel Spaß gemacht hat bei City Skylines, direkt vor deinen Füßen liegen. Obwohl natürlich, klar, hier ist noch ein bisschen was anderes noch mit dabei. Aber irgendwie hat mich da auch wirklich dieses Fieber in Anführungsstrichen gepackt, auch hier genauso wieder herumzufummeln, bis es am Ende perfekt ist. Und ich habe mich auch nicht davor gescheut, auch öfter mal was nochmal neu zu machen, weil es nicht ganz so gelaufen ist, wie ich das so gedacht hatte. Also wirklich sehr, 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 sehr cool. Aber auch diese Erkenntnis fand ich krass.
Total interessant, was du ansprichst. Also das eine, dieser Vergleich zu City Skylines, das hatte ich gar nicht so gesehen, weil City Skylines ist für mich wirklich nochmal ein deutlich anderes Spiel. Aber sagst du ja gerade auch, ne? Nur den Vergleich hatte ich gar nicht so im Kopf. Ich hatte immer so den Vergleich zu Railway Empire im Kopf, weil zumindest, wenn du hier die Zugstrecken dir anguckst, dann ist es halt an Passagen doch sehr, sehr ähnlich. Aber in Summe halt dann doch wieder auch sehr anders. Und grundsätzlich, Fun Fact hier noch, weißt du denn, die Entwickler Colossal Order von City Skylines, was die vorher gemacht haben, also womit die eigentlich groß rausgekommen sind und bekannt waren?
Cities in Motion.
Ja, sehr gut.
Genau, aber habe ich nie richtig gespielt. Und
das ist ja ein Fact. Ich auch nicht, aber das ist ja der Verkehrsmanager. Ja. Ne? Also da ging es gar nicht so sehr um Städte aufbauen, sondern um den Verkehr und den Traffic im Prinzip zu managen. Ja. Interessant. Ja, wir haben gerade schon über die Kampagne ein bisschen geschnackt. Grundsätzlich ist das Spiel so aufgebaut, wenn wir jetzt gerade mal in die Kampagne ein bisschen eintauchen. Man spielt die drei Kapitel in verschiedenen Bereichen der Welt und das über die Zeit. Man fängt dann natürlich hier 1800, was ist es, 50, 60 oder so, Goldrausch von Nevada an, wo alles mit den Pferdekarren losging und man hier irgendwie Holz und Passagiere von A nach B bringen muss. Dann geht man irgendwie in den Kolonialismus über und muss dann Plantagen beackern und die Industrialisierung vorantreiben und kommt dann später irgendwie von Mexiko nach Russland bis hin zum Orient-Express, wo es dann irgendwie lange Strecken über Berge zu bewältigen geht. So ist die Idee, das erste Kapitel da gestrickt. Und die Kapitel, die bieten dir immer ein bis zwei Hauptziele, die aber dann nochmal detaillierter runtergehen. Also du kriegst dann immer wieder genannt, was die Teilschritte sind, um diese ein, zwei Ziele zu erreichen. Und es gibt auch Nebenquests. Und jetzt, weiß nicht, Stefan, hast du die Kampagne gespielt? Die Nebenquests, da würde ich nämlich nochmal gerne drauf eingehen wollen.
Ja, genau. Also für mich ist war die Kampagne der Fokus. Ich habe sie nicht komplett durch, aber was mir aufgefallen ist, sind natürlich direkt auch die Nebenmissionen, die man machen kann. Und ich fand das richtig gut. Ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt jederzeit die Möglichkeit, das Spiel zu pausieren. Also das erstmal vorneweg. Und habt dann einen Normalmodus, habt dann ein bisschen schnelleren Modus und dann einen Turbo-Modus in Anführungsstrichen. Ja? Also zwei Beschleunigungen quasi dieses Spiels und einen Pausenmodus. Und den habe ich auch immer sehr regel genutzt, um mir dann auch Dinge durchzulesen. Also ihr bekommt Sachen vorgelesen per deutscher Stimme. Das fand ich schon mal gut. Übersetzung ist auch gut. Und also, ich weiß nicht, ob du es anders siehst, aber ich fand das ziemlich gut. Also zumindest sowohl die Übersetzung als Stimme, als auch das, was man als Text zu lesen bekam. Oder siehst du das anders?
Nee, absolut nicht.
Genau, und deswegen habe ich häufiger dann mal auch pausiert, um mir die Texte durchzulesen und vor allem, wenn es um die Nebenmissionen geht. Und die werden dann immer mal wieder eingespielt. Und ich habe wirklich versucht, ohne jetzt auf die Trophäen zu schielen, aber ich kriegst du jedes Nebenziel, kriegst du dann immer auch so ein Pop-up. Und ich dachte mir so, cool, das ist wirklich eine Motivation für mich, auch die ganzen Nebenmissionen zu erfüllen. Und das hat mir echt sehr viel Spaß gemacht. Hat mich echt motiviert, immer auch wieder zu gucken, was muss ich hier machen? Und da sind richtig crazy Sachen dabei. Hat mir echt viel Spaß gemacht. ich weiß nicht, ob das ein generelles Ziel bei den Trophäen ist. Wahrscheinlich schon, aber da kannst du ja noch was zu sagen. Ich kann nur sagen, mich haben die Nebenmissionen manchmal sogar noch ein bisschen mehr motiviert als die Hauptquest in Anführungsstrichen.
Krass. Das ist so krass, wie unterschiedlich wir da aufgebaut sind. Weil das Lustige ist, ich habe mir auch die ersten zwei neben. Die erste ist ja noch relativ passabel, ne? Ich weiß gerade gar nicht mehr, was da genau war. Aber es wird dann sehr schnell sehr skurril und sehr, sehr abgewandt vom eigentlichen Spiel.
Ja.
Und was heißt das im Eigentlichen? Ne? Also grundsätzlich geht es darum, beispielsweise Kaffeebohnen zu opfern an einem Himalaya-Tempel. Und ja, gut, dann baut man da eben eine Strecke hin. Macht nicht so viel Sinn, jetzt an einem Himalaya-Tempel irgendwie eine Zugverbindung aufzubauen oder eine LKW-Station zu bauen oder sowas. Aber gut, ist eine lustige Story, kann man mal machen, baut man da hin, reist du danach wieder weg. Gut, das ist noch einleuchtend. Aber dann wird es ja wirklich ein bisschen komisch, wenn es dann drum geht, dass man Edelsteine irgendwo in Bergen finden muss. Was muss man machen? Man muss das Terrain-Tool nutzen und hier irgendwie wild in irgendwelchen Bergen rumhauen, bis man dann Edelsteine gefunden hat. Oder hier irgendwie Stonehenge, ne? Also da habe ich echt gedacht, jetzt kriege ich gleich einen Koller. Und da habe ich dann echt auch geguckt, muss ich den Schrott denn wirklich, Entschuldigung, wenn ich das so sage. Und Stefan, bitte nimm's dir nicht persönlich. Ich finde das toll, dass du da einen Fokus drauf legst oder dass dir die gefallen. Mir haben die überhaupt gar nicht gefallen. Weil bei Stonehenge, ne, da ging es dann drum, du siehst da im Prinzip hier 5, 6 Felsbrocken im Kreis verbunden mit einer Straße und ein besonderer Pferdewagen steht da. So, okay. Und jetzt heißt die Aufgabe, Blick in die Sterne, um herauszufinden, was zu tun ist. Und du denkst so, what? Erst Stonehenge, Sterne, okay. Und ich habe angefangen, da wild mit der Kameraoptik mich in den Wagen zu setzen und nach oben zu gucken, einfach nichts entdeckt. Und irgendwann ich habe wirklich geguckt, gibt es da eine Trophäe? Ja, Mist, gibt es. Eigentlich kann ich das Spiel jetzt schon hier aufhören, weil es mir keinen Spaß mehr macht. Und dann habe ich gedacht, nee, okay, komm, dann nehme ich die Nebenquests einfach raus und ist eigentlich nicht meine Art, aber löst die über YouTube. Also ich habe mir angeguckt, wer hat es gelöst und dann, oder nicht YouTube, ich habe hier Rezensionen genutzt, weil da gibt es auch irgendwie eine Seite, wo relativ gut beschrieben ist, was da zu tun ist. Und da fing es dann an bei Stonehenge, ne, die 6 Verbindungen, die es da gibt, die muss man sternförmig anordnen. Also man muss sie nicht im Kreis umfahren, sondern man muss jede zweite auslassen und da dann im Prinzip eine Buslinie aufbauen, aber immer nur jede zweite verwenden, sodass der dann im Sternmuster den Kreis abfährt. Also ich fand es wirklich bescheuert, muss ich wirklich sagen. Genauso dann später die Geschichte hier, Russland, Kriegswirtschaft, man muss irgendwie Bomben und ich weiß nicht was, irgendwelche Rohstoffe hier von A nach B transportieren und dann an die Ostfront bringen, das macht ja alles Sinn. Aber dann muss man auch noch als Nebenquest hier die Diamanten ausgraben. Gut, das hat man dann irgendwann. Aber Häuser finden, wo, ich weiß nicht, Rebellen oder irgendwie der Verschwörung im Gange ist oder so irgendwie was. So, und dann heißt es irgendwie als Tipp, nutze das Overlay. Und grundsätzlich, ja, du hast im Radialmenü hast du verschiedene Möglichkeiten, dir die Karte in verschiedener Weise anzugucken. Ne? Also die Höhenmeter kannst du einblenden, die Bedürfnisse der Städte kannst du einblenden, also welche Gebäude brauchen welchen Rohstoff. Du kannst dir, ich weiß nicht, was noch alles, so ein paar Sachen kannst du dir einblenden lassen. Aber ich habe einfach nicht rausgefunden, was der jetzt von mir will. Und habe ich mir aber schon gar nicht mehr die Mühe gemacht, da jetzt groß noch zu suchen, weil es mir einfach zu blöd war. Und habe dann im Prinzip auch hier Spoiler-Alarm, ne? Wer das selber rausfinden will, der muss jetzt kurz weghören. Habe dann rausgefunden, okay, du musst reinzoomen und jedes Haus ist wirklich farblich markiert, was es braucht. Und ein paar Häuser sind es dann eben nicht. Das sind aber ganz kleine Mini-Häuser. Musst du wirklich auf die detaillierste Ebene zoomen und dann gucken, welches Haus ist jetzt nicht markiert. Und das ist dann das Haus, wo sich die Verschwörungen versammeln. Und das muss dann wegreißen. Jo, ich weiß nicht. Für mich hat das einfach nichts mehr mit dem Spiel zu tun gehabt. Also ich meine, wo du vielleicht einen Punkt hast, im zweiten Kapitel, also wenn du den Punkt hast, im zweiten Kapitel wird das Ganze sicherlich besser. Ne? Und da passt es auch zusammen irgendwo. Ne? Da sind die Sidequests oder die Nebenthemen, die man da machen muss, die passen dann schon eher ins Spielgeschehen. Und da bin ich dann wieder ein bisschen versöhnt. Aber im Kapitel 1 finde ich es echt so ein bisschen, ja, an den Haaren herbeigezogen. Und ich muss auch wirklich sagen, das Kapitel 2 hat mir deutlich, deutlich besser gefallen. Also da ist so einer der Höhepunkte war für mich die Los Angeles-Karte. Hast du die gespielt, Stefan?
Also, was mich hier natürlich auch interessieren würde, ist, da ich die zweite Kapitel nicht gespielt habe, wie verhält sich das denn in der Länge? Also, die erste kann man ja so grob ja zusammenfassen, aber ist das vergleichbar? Hast du da länger dran gespielt? Oder vor allem ja auch mit den Nebenmissionen vermute ich ja schon fast, wenn es dir besser gefallen hat, dass du sogar mehr Zeit mit der zweiten Kampagne verbracht hast, oder?
Oh, das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich wird das natürlich immer komplexer. Ne? Das baut so, wie es angedacht ist, tutorialmäßig weiter aufeinander auf. Ne? Also die Karten werden größer, die Industrieverzweigung wird größer, die Sachen, die du machen musst, werden kniffliger, nicht so, dass du es nicht schaffen kannst. Also die Schwierigkeit ist schon eher einfach, aber es wird einfach umfangreicher und du sitzt dann doch länger dran. Dadurch, dass man aber mehr schon weiß, wie die einzelnen Funktionen sind im Spiel. Und ich muss fairerweise auch dazu sagen, zwischen Kapitel 1 und 2 habe ich auch das freie Spiel deutlich ausgiebiger genutzt. Und da lernt man ja doch dann auch noch mal mehr in der Tiefe, so was man machen kann, wenn einzelne Eisenbahnstrecken nicht gut funktionieren, also wenn die nicht rentabel sind oder so. Ne? Und das hilft natürlich später. Aber ich muss wirklich sagen, Kapitel 2 in Summe fand ich deutlich schöner, weil die Karten größer werden. Und so eins der Highlight einer Kampagne, die ich richtig, richtig gut fand, war dieses Level in Los Angeles. Da spielst du irgendwie einen Milliardär, ich weiß nicht, Hugh Hefner ist es, glaube ich, nicht gewesen, aber irgendwie so er heißt er. Und der will sowohl in der Filmbranche als auch in der Aviation-Branche der weltbeste Flieger und weltbeste Regisseur und weltbeste Filmstar werden und du musst ihnen dabei helfen und dann musst du irgendwie als Nebenquest Flugzeuge kreisen lassen, ne? Und das sind dann wieder coole Sachen, da musst du erstmal rumprobieren, da kriegst du dann aber auch Tipps, wie du das machen kannst, aber die zeigen dir dann Spielmechaniken, ne? Das ist nicht so willkürlich irgendwo Felsen bearbeiten, sondern das ist was, was du halt nachher dann auch gebrauchen kannst. Und das fand ich wirklich schön, oder so irgendwie dann auch Landschaftsassets zu Filmstudios bringen. Also musst du irgendwie Bänke aufbauen oder sowas, dass du ein schönes Filmsetting hast. Und das fand ich irgendwie ganz nett. Oder Leute zum Golfplatz transportieren. Und das sind solche Themen. Also hier zum Beispiel ein Golfplatz oder irgendwie Kinos oder sowas. Das würdest du im freien Spiel wahrscheinlich so nicht bauen, weil du es einfach nicht brauchst. Ne?
Aber ist natürlich, du hast das ja völlig recht, ist ja nicht so abstrakt wie das, was wir als Nebenmission hier tatsächlich im ersten Part haben. Nee, da hast schon recht. Und ich glaube, das wirkt dann auch ein bisschen harmonischer. Ich muss mich ja geschlagen nehmen, was dieses Argument angeht. Das stimmt schon. Mir hat es trotzdem gefallen. Ich fand trotzdem, auch wenn es vielleicht für dich vielleicht ein bisschen too much war, fand ich es irgendwie witzig. Aber du hast recht. Jetzt, wenn das Teil der zweiten Kampagne ist.
Ja, so eine gute Kampagne.
Ja, total, total. Aber das spielt ja dann auch auf den nächsten Punkt an. Und da muss ich wirklich sagen, da passt das auch richtig gut.
Wo wir gerade nochmal bei Kapitel 2 sind, das passt ja gerade so schön rein, ne? Wo Kapitel 1, wie gesagt, so eher die Einführung ist in die Spielmechaniken. Da sieht man bei Kapitel 2 dann schon sehr deutlich, dass es im Prinzip die Geschichte erzählt, wie die ganzen Transporte dazu geführt haben, dass die Warenketten, die Lieferketten und auch die Transportmöglichkeiten sich verändert und verbessert haben im Laufe der Zeit. Und in Kapitel 2 hat man dann solche Sachen wie Waffentransporte über die Weltkriege. Ne? Da sagen die Entwickler auch, die haben da extra so eine kleine Textbox gemacht, dass sie halt versucht haben, die Geschichte unterhaltsam abzubilden und auch die dunklen Seiten halt einfach zur Weltgeschichte gehören. Sie sich aber natürlich von den ganzen Taten da distanzieren, was ich auch gut finde, dass sie das nochmal so ausdrücklich sagen und das nicht verherrlichen wollen. Aber dann sieht man auch tatsächlich witzige Sachen, wie zum Beispiel, man muss hier Mallorca aufbauen und hat dann so eine kleine Insel, wo halt Schnitzel und Alkohol gebraucht werden und deutsche und österreichische und Schweizer Fluggäste dann hertransportiert werden müssen. Und die Deutschen, die wollen Autobahnen und Alkohol, die Österreicher, die wollen Modeartikel, also Waren. Und ich glaube, die Schweizer wollen Schnitzel oder so irgendwie was. Ne? Das ist dann schon ganz, ganz lustig eigentlich auch. Ja, so ist die Geschichte. Und in Kapitel 3 geht es dann weiter mit einer etwas moderneren Zeit. Da sind wir dann schon in den 70er Jahren, wo Japan gerade aufstrebt und da Hochgeschwindigkeitszüge bauen muss und so. Ne? Da wird es dann schon mehr tricky in der ganzen Gleisthematik und wie schaffe ich es, dass die Züge überhaupt so schnell fahren, weil man braucht dann doch eine ganz schöne Strecke und so weiter und so weiter.
Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, vor allem dann auch immer eine Motivation zu kriegen, wenn du irgendwas gelöst hast, dann auch visuell angezeigt zu bekommen. Ja. Hier hast du deinen Stempel, hast die Nebenaufgabe gelöst und herzlichen Glückwunsch und weiter geht's. Ne?
Ja, ich fand aber an der Stelle, fand ich das Spiel, was die Kampagne angeht, irgendwie nicht so richtig Fisch und nicht Fleisch, ne? Weil ich glaube, sie wussten da irgendwie nicht genau, was sie da sein wollen. So ein Railway Empire, was halt super historisch gebaut ist und so realistisch wie möglich. Und so kommt aus meiner Sicht im ersten Ansatz Transport Fever auch rüber. Ne, weil du halt auch da die Zeitalter hast, auch da wird nach Zeit, wie es eigentlich im Originalen sein sollte, dann eben auch die nächsten Fahrzeugkategorien freigeschaltet. Und auf der anderen Seite aber, wie du schon sagst, gerade was die Nebenquests angeht, so ein bisschen mit ja lustigen, skurrilen Geschichten, so ähnlich wie das bei Tropico ist, aber nicht mit demselben Charme und nicht mit demselben Witz. Und das deswegen sage ich irgendwie hier an der Stelle nicht so richtig Fisch und nicht so richtig Fleisch. Also für meinen Geschmack und by the way, ich mag wirklich beide Richtungen. Ne? Ich fand bei Tropico dieses Selbstironische fand ich grandios. Aber für meinen Geschmack an der Stelle ist das Spiel zu nüchtern und dafür sind diese Witze nicht witzig genug oder die Geschichten nicht passend genug integriert. Also nicht passend, nicht von der Geschichte nicht, sondern von der Spielmechanik und der Bedeutung für die Kampagne nicht. Aber in Summe muss ich auch sagen, die Kampagne ist schon einfach ein gutes Tutorial. Man sieht aber dann auch sehr schnell, was, wenn man einen Blick in die Trophies wirft, dass der Fokus eigentlich auf dem freien Spiel liegt. Ne? Und ich muss auch hier für mich sagen, als ich mich dann mit in das freie Spiel begeben habe, das war für mich wirklich so eine Art Erleichterung dann auch. Ne? Ich habe die Kampagne am Anfang ganz gerne gespielt, aber irgendwann habe ich gemerkt, ich spiele die Kampagne eigentlich nur noch, weil es Trophies dafür gibt und nicht, okay, weil ich sie jetzt gerne weiterspiele, sondern ich habe dann sehr großen Gefallen am freien Spiel eigentlich gehabt. Was ich auch bemerkenswert finde, weil normalerweise hast du ja, oder ich zumindest, habe immer den stärkeren Fokus auf die Kampagnen bei den meisten Spielen gelegt und fand immer, die Kampagne ist eigentlich eher das Herzstück.
Ja, habe ich eigentlich auch immer, oder was heißt immer? So pauschal kann man es wahrscheinlich nicht sagen. Aber ich spiele sehr gerne Geschichten und Kampagnen, wenn sie denn vorhanden sind. Und ich tendiere schon dazu, das dann auch immer so als ersten Anlaufpunkt zu nehmen. Ich frage mich gerade, ist denn eigentlich auf der Konsole, gibt es da auch einen Map-Editor und sowas ähnliches wie auf der PC-Version den Steam Workshop? Also kannst du dir auch Karten runterladen oder erstellen?
Sehr gute Frage. Also der Mod-Support, der ist angekündigt fürs zweite Halbjahr 2024.
Ah, cool.
Und dann soll er tatsächlich auf allen Plattformen gleich sein. Das wurde auch erst Ende letzten Jahres angekündigt. Und das hat dann bei mir auch dazu geführt, dass ich das Spiel dann noch mal ein bisschen länger habe liegen lassen. Aber irgendwie konnte ich jetzt da doch nicht mehr die Finger von weghalten. Und jetzt habe ich gedacht, Mensch, wahrscheinlich im Zweifel kommt es jetzt in einem Monat raus mit Mod Support und dann hast du es durch und wirst es nicht mehr anpacken. Aber ich fand es dann in dem Zuge für mich auch nicht mehr so wichtig, obwohl ich schon glaube, dass der Mod Support hier eine ganze Menge mehr Abwechslung und Spielspaß noch mal reinbringen kann. Und was den Karteneditor angeht, also du kannst hier, wenn du ins freie Spiel gehst, und dann in der Vorauswahl, da kannst du eine ganze Menge Selektionen treffen, also wie groß soll die Karte sein, wie dicht besiedelt, wie viel Güterbedarfe sollen die Städte maximal haben, wie ist die Vegetation, da ist immer so Schieberegler.
Ja.
Und dementsprechend verändert sich dann die Karte. Das ist eigentlich okay, beziehungsweise gut, eigentlich gut, aber letztlich dann doch wieder okay, weil ich muss sagen, hier fand ich, haben das andere Spiele deutlich besser gemacht, weil ein Beispiel ist es eben nicht prozedural, sondern es ist schematisch. Sprich, wenn du den Schieberegler, da hast du 5 oder 6 Stellungen jeweils drauf. Wenn du den bei Fläche von Wasser, wenn du den hoch machst, dann verändert sich die Flussbreite und entsprechend gehen die anderen Sachen ein bisschen zurück. Machst du wieder 1 zurück, dann hast du zwar einen neuen Seed-Schlüssel, aber die Karte sieht genau gleich aus wie vorher auch. Also es hält sich da sehr, sehr strikt an verschiedene Variationen, die halt einprogrammiert sind und generiert die nicht neu.
Okay, also quasi nicht wie auf dem PC, die einen völlig freien Editor, sondern nur die normale Generierung über das freie Spiel. Ja, okay. Dann vielleicht kommt das ja noch oder zumindest aber Mod Support.
Das wird noch kommen, weil angekündigt war das, ich habe das aber nicht gesehen. Ja.
Okay.
Genau, und was auch hier auffällig war bei den Einstellungen, du hast dann noch Detaileinstellungen, also du kannst ja grundsätzlich hier beim freien Spiel dann Europa, USA, Asien als Zugvarianten wählen, ne? Das ist dann so die Prägung, in welche Richtung das geht und dann auch, wie die Vegetation ist, also gemäßigte Zone, sprich irgendwie so fruchtbares Land, dann hast du tropisch, da hast du dann eben Strände und Palmen und dann hast du Wüste, selbsterklärend.
Ja.
Und da, was da auffällig ist, wenn du dann in die Details reingehst, da kannst du auch, ja, ich sag jetzt einfach mal Cheats im Prinzip zuschalten. Also hier unbegrenzt Geld oder Industrien sterben nicht. Sprich, wenn du normalerweise, wenn du es alles auf normal stellst oder auf Standard, dann hast du ja den Effekt, dass wenn du nicht, dass dir einzelne Industrie- oder Rohstofflieferanten wegbrechen oder einfach zumachen, wenn sie nicht abgefragt werden, also wenn sie keine Verbindung kriegen und keine Transportwege, dann gehen die halt pleite und sterben aus. Und das kannst du alles ausstellen oder umstellen.
Ich finde es auf jeden Fall gut, dass man die Option zumindest lässt. Also ich meine, meistens ist es ja schon so, dass man in irgendeiner Form solche Einstellungen vornehmen kann. Manche machen das nicht im Detail oder machen das vielleicht auch weniger. Aber je mehr man auch einstellen kann oder seinen Bedürfnissen vor allem auch anpassen kann, umso besser finde ich das. Und zumindest, es gibt ja auch genug, die das vielleicht ein bisschen, ich sag mal, ohne den Druck spielen möchten und durchaus auch so zen-mäßig dem Transportfieber nachgehen möchten. Und deswegen finde ich das ziemlich cool, dass man das hier eben auch kann.
Ja, ja, sehe ich auch so. Und grundsätzlich hier auch noch als Tipp, das habe ich leider erst ein bisschen zu spät rausgefunden. Ich habe auch zuerst erstmal die Kampagne gespielt und kannte im Prinzip mich dann mit den Mechaniken und mit den Übersichten und den Menüs und so zu Genüge aus und bin dann ins freie Spiel gegangen. Und da kriegst du immer wieder Tipps eingespielt. So von wegen, hey, wenn du Geldprobleme hast, sieht aus, als wenn du langsam dein Konto überziehen müsstest. Hier bei Finanzen kannst du ein Darlehen aufnehmen. Und dann, wenn du das nicht machen willst, weil es gibt zum Beispiel eine Trophäe, verschulde dich nicht zusätzlich bis ins Jahr 2050 oder so. Und wenn du das dann nicht machen willst, dann bleibt dieser Tipp einfach trotzdem da im Bildschirm eine gewisse Zeit, also ich sag mal ein paar Minuten. Und die Buttons werden dir halt farblich gelb hinterlegt, so ein bisschen pulsierend. Und das nervt unglaublich. Und ich habe erst später rausgefunden, auch wenn du im Spiel auf Start drückst, dann hast du ja da die Sound- und Grafikoptionen, hast aber hier auch eben dann wieder die Overlay-Option und kannst die ganzen Tipps, die heißen hier nicht Tipps, sondern die heißen ein bisschen anders. Ich krieg den Wortlaut gerade nicht mehr hin, aber irgendwie so sinngetreu Gameflow oder sowas, ne? Den kannst du dann an- und ausschalten. Und wenn du den ausschaltest, dann gibt er dir halt keine Tipps mehr. Und wenn du die Kampagne gespielt hast, dann kannst du das getrost wegschalten.
Ja, ja. Also das braucht man definitiv nicht zweimal. Also wenn man es einmal gelernt hat oder weiß, dann brauchst du es auf jeden Fall nicht mehr. Und dann kann das schon störend sein. Das ist schade, dass man nicht die Option hat, das dann generell zu deaktivieren oder dass man so ein Pop-up kriegt und gefragt wird. Weil viele das ja darüber dann lösen, zu sagen, okay, möchtest du überhaupt eine Hilfestellung haben? Ja, nein oder vielleicht nur wenig. Das hätte hier, ich meine, es ist jetzt von 2019 das Spiel, ne? Auch diese Spiele haben sich weiterentwickelt.
Ja, aber die Konsolenversion ist 2023, ja, da ist ja schon einmal drangegangen worden. Und grundsätzlich kann ich ja auch verstehen, weil es ja sicherlich die Leute gibt, die direkt ins freie Spiel gehen und sich ein bisschen damit auskennen und es einfach rausfinden wollen, da auch Spaß dran haben, wie die Mechaniken sind. Und dann sind die Tipps ja durchaus sinnvoll. Aber ich hätte sie wegklickbar gemacht. Also ne, wenn du dann irgendwie auf den Tipp gehst und dann mit Kreis oder was auch immer, da wenn du die einfach wegklicken könntest, das geht aber nicht.
Okay.
Ja, grundsätzlich, ich glaube, wir haben aber noch gar nicht so richtig geklärt, was denn der Hauptspielspaß oder das Hauptthema einfach ist. Ne? Also Transportwege. Du hast, wie gerade eben schon mal im Fakt oder Fake gesagt, Straßen, du hast Schiene, du hast den Luftweg und du hast den Seeweg. Grundsätzlich ist das auch eine preisliche Abstufung. Die Straßen sind in der Anschaffung, also was die Autos oder die Pferdekarren, mit denen man anfängt, wenn man im Jahr 1850 startet, das sind erstmal die billigsten Optionen.
Ja.
Dann hast du die Schiene, dann hast du das Schiff und dann hast du das Flugzeug. Also die Flughäfen, die gehen dann nachher schon ziemlich ins Geld, wobei man sagen muss, da, wenn man so weit ist, dann spielen die paar Millionen halt einfach auch nicht die Rolle, wenn man alles so ausbalanciert hat, dass es gut funktioniert. Aber das ist genau das, worauf es ankommt, dass man die Balance hält. Und hier kann man einen großen Fehler machen, also zumindest im freien Spiel, nämlich, dass man sagt, oh, ich habe 5 Millionen, dann baue ich jetzt einfach mal fröhlich ein paar Haltestellen und ein paar Verbindungen und die werden am Anfang, wenn man zu viele hat, einfach nicht wirtschaftlich sein und dann hat man ganz, ganz schnell eine Schieflage Und da kommt man dann auch so schnell nicht mehr raus. Ne? Und da ist es wirklich halt eine Sache, was heißt so schnell nicht mehr raus? Man muss dann wissen, wie und halt umstellen. Aber man muss halt beachten, dass jede Haltestelle und vor allen Dingen die Güterhaltestellen, dass die halt eben auch Wartungskosten bzw. Betriebskosten mit sich ziehen. Und das ist halt letzten Endes das, was dann nachher auch Spaß macht irgendwo, das weiterzuentwickeln und dann hier die nächsten Fahrzeuge zu kriegen. Und also ich fand zum Beispiel den Moment schön. Ich habe dann 1850 angefangen, habe das Spiel erstmal auf normale Geschwindigkeit gehabt. Ne? Und so die erste Million, wie im wahren Leben, ist da auch die schwierigste. Wenn du die aber dann mal hast, dann geht es dann irgendwie schon relativ zügiger weiter. Du kannst dich auch zügiger in eine Missbalance stürzen. Aber als dann so diese auf der Straße die Trucks, also die motorisierten Vehikel dazu kamen, die dann auf einmal auch hier 20, 30 Gütereinheiten transportieren können und 80 km/h gefahren sind, wie die Züge im Prinzip mehr oder weniger auch. Klar, die waren dann auch bei 300 km/h, aber so, dass die Straße halt auch schnell geht, ne? Da hat das richtig angefangen, Spaß zu machen, fand ich, jetzt zu optimieren und die Haltestellen, also die Güterhaltestellen, einfach anders zu positionieren. Weil am Anfang bist du ja geneigt dazu, du hast ja auf der Karte immer Industrien, die im Prinzip die Rohstoffe herstellen, sagen wir mal Getreide, und musst dann gucken, wo ist der Bäcker, der Getreide zu Brot macht. Dann verbindest du die zwei Stationen und dann musst du gucken, und wo findest du jetzt den Abnehmer, also welche Stadt, welche Industrie braucht hier Brot, und da baust du dann die nächste Haltestelle hin. Und grundsätzlich ist es halt immer so, das Spiel fordert in gewisser Hinsicht im Prinzip die komplette Lieferkette zu bedienen, weil die Abnehmer, also je weiter du kommst, ne, der Rohstoff zur Fabrik zu liefern, das bringt dir Geld, aber mehr Geld bringt das dann schon in der Weiterverarbeitung, und wenn es dann den Endabnehmer findet, da kannst du dann halt richtig Profit machen. Und wenn du da im Prinzip so einen Flow erzeugst, dann wachsen diese Industrien oder die Produktionsstätten auch und auch die Städte. Und das ist letztendlich das Ziel sozusagen. Also du hast über die Trophies gesehen, hast du verschiedene Ziele. Natürlich alles auszubauen, also die ersten Seewege zu erschließen, die ersten Schienen zu erschließen etc., dann die erste Million, die ersten 10 Millionen, die ersten 100 Millionen und die erste Milliarde zu machen, aber eben auch die Industrien hochzufahren und alle, wie nennt sich das? Ja, die ganzen Lieferketten im Prinzip auszuschöpfen, sodass alles, was du auf der Karte findest, deine Linienverbindungen nutzt und teilweise dann eben auch bis zu Ende ausgebaut ist. Und das ist schon tricky.
Ja, ich glaube, dass vor allem das dann im Endgame nochmal sehr, sehr, sehr spannend wird, was heißt spannend wird, also wenn du da in der, ich weiß ja nicht, hast du denn eine primäre Map, auf der du spielst, hast du viele verschiedene angefangen?
Ja, du musst in gewisser Hinsicht verschiedene anfangen, weil ich habe das Spiel erstmal auf normaler Stufe gespielt, ganz bewusst, obwohl ich gesehen habe, dass es auch eine schwere Stufe gefordert wird bei den Trophies. Aber zum Beginn war mir die einfach noch ein bisschen zu heikel, weil ich schon in der Kampagne hier mal in Schieflage gekommen bin, was das Geld anging, und dann nochmal neu starten musste. Und dann habe ich gedacht, komm, du musst ja sowieso verschiedene Sachen spielen, um die Trophies zu schaffen. Ne? Du hast zum Beispiel einmal die Herausforderung, bis ins Jahr 2050 keine Bahn zu nutzen, sondern nur Straßentransport.
Okay.
Eine andere Trophy heißt, nutze nur Bahnen bis ins Jahr 2050 und kein Straßen. Ne? Und beides geht halt einfach nicht auf einer Karte. Und ich habe auch gesehen, dass du auch die drei verschiedenen Zonen spielen musst. Und insofern kannst du es dir theoretisch so gestalten, dass du in drei Anläufen wirklich alles schaffst. Also ne, mit diesen drei Karten, jede Karte dann eher mit Straßen, eine mit Eisenbahn und die andere dann ohne Schulden auf schwer oder sowas. Oder ne, nicht auf schwer, ja, ihr wisst schon. So, dass das eben dann zu gestalten. Ich habe das jetzt in der Hinsicht aber nicht ganz so effizient gelöst, sondern eher auch gerade, wie ich Lust hatte und dann geguckt, was passt jetzt noch an dieser Strategie, die ich gerade mache, um irgendeine Trophy abgreifen zu können.
Okay, ja, weil vor allem natürlich dieser Effekt, der dieses Spiel hat, mit den aufploppenden Kosten und den Profit, den du einsteckst, ist schon leicht süchtig machen, ne? Also natürlich zum einen zu sehen, was kostet dich das? Ja. Was kostet dich das alles in Rot, was ja eigentlich ist ja natürlich ein permanentes Ding. Aber sobald es einmal ins Laufen gekommen ist, dann natürlich das Gegenteil auch, nämlich auf der Plusseite zu sehen, was für positive Eigenschaften es hat, die Veränderungen, die du vornimmst. Also vielleicht auch, ihr müsst euch so vorstellen, es gibt ja jemanden, Dominik hat es ja schon gesagt, der was anbietet und jemand, der was möchte. Und ihr erstellt Linien und die könnt ihr frei erstellen, so eigentlich wie ihr möchtet. Und diese Linien werden dann bedient durch die verschiedenen Transportmittel, die ihr dann auf diesen Linien einordnet. Und das erzeugt ja in erster Linie erstmal nur Kosten. Und das wird euch ja in nackter Wahrheit sofort immer alles präsentiert. Ihr habt da Einflussnahme, zum Beispiel, wie gestaltet ihr eure Strecke? Wie komplex ist das Ganze? Was nutzt ihr? Wie lang ist ein Bahnhof? Oder wie groß ist ein diese Absetzpunkte oder Abholpunkte? Das könnt ihr ein bisschen selbst bestimmen, wie ihr das gestaltet. Aber am Ende sind alles Kosten, die entstehen. Und wenn es dann einmal läuft, dann seht ihr natürlich auch direkt die positiven Ergebnisse. Also was bringt mir das Ganze ein? Und muss ich vielleicht noch was dran ändern? Und vielleicht habe ich ja doch nicht ganz so gut geplant oder ich habe mich vielleicht auch vertan. Das kann auch passieren. Mhm. Also starte ich vielleicht doch nochmal neu oder habe ich vielleicht einen guten Speicherpunkt gesetzt und kann das vielleicht da nochmal in Angriff nehmen. Also so ein bisschen probieren war das schon dabei. Aber ich fand das eigentlich ganz spannend. Ja,
total. Fand ich auch. Und das, wie du sagst, ne, da passt der Name Fever tatsächlich, weil das macht irgendwie süchtig. Das ist ganz spannend. Also ich musste am Anfang sagen, um jetzt auch nochmal ein bisschen auf die Frage einzugehen, Unterschied zu Teil 1 und ist die Kritik gerechtfertigt? Ich musste am Anfang sagen, ja krass, so unterschiedlich wie Teil 1 ist es eigentlich gar nicht. Ja, Grafik ist besser. Ja, man hat die verschiedenen Ausrichtungen und nicht mehr so den Fokus auf Deutschland. Ja, aber die Spielmechanik ist eigentlich sehr, sehr ähnlich und gleich. Und da mit dieser Erkenntnis war dann auch die erste Frage, mal gucken, wie lange mir das dann Spaß macht, weil eigentlich kannte ich das ja schon. Aber du hängst da irgendwie drin und willst dann da weitermachen. Ne? Das ist echt spannend. Also es ist ein kleiner Fieber, der da ausbricht. Und grundsätzlich muss ich auch echt sagen, hier auch nochmal, was die Deluxe-Version angeht, ne? Die Karten, die habe ich gar nicht so sehr wahrgenommen, dass die jetzt da drin sind, diese drei zusätzlichen. Bei den Fahrzeugen, die fand ich aber umso schöner. Die kommen allerdings auch erst relativ spät dann wirklich zur Erscheinung, wenn du dann Flugzeuge hast und wenn du dann motorisierte Straßenfahrzeuge hast. Da fand ich es charmant, dann da mehr Auswahl zu haben und dann nochmal die sehr speziellen Fahrzeuge dann auch zu haben. Die Tiere, die habe ich überhaupt nicht wahrgenommen, weil ich grundsätzlich immer auf einer relativ hohen Flughöhe gespielt habe, sodass man halt viel im Überblick hat. Und ich bin sehr selten dann doch bis runter gezoomt. Ne? Also du kannst ja wirklich auch in die Städte reinzoomen und so. Und grafisch ist es schon gut. Jetzt nicht perfekt. Also ich fand zum Beispiel gerade im Vergleich zu Railway Empire, da fand ich die Grafik eine Schippe besser. Aber ist schon gut. Trotzdem habe ich mir das nicht groß wirklich gegeben, sondern ich habe wirklich den Fokus einfach auf das, ja, auf die Transportlieferketten gelegt. Und ich habe tatsächlich auch, obwohl ich da eigentlich gar kein so Freund von bin, aber doch eine ganze Menge Zeit, also nicht Spielzeit in echt, sondern die Spielzeit im Spiel in Tabellenansichten gehangen, um zu sehen, wie ist jetzt die Balance und was ändert sich, wenn ich jetzt hier die Haltestation nicht nutze oder sowas, ne? Oder ich das Fahrzeug ändere, um dann direkt zu sehen, okay, wie gehen jetzt die Level aus? Weil da ist auch ein Kritikpunkt, den ich habe. Unten ist ja links das Kapital, was man grundsätzlich hat, dargestellt. Und daneben ist dann so die Balance als Einnahme entweder blau für positiv oder rot für negativ gekennzeichnet. Und was ich da ein bisschen schlecht gelöst finde, ist, dass es eben nicht die Balance, die dir anzeigt, bist du monatlich im Plus oder jährlich oder so, ne? Sondern es ist irgendwie eine komische Mixrechnung, die berücksichtigt nämlich auch Investitionen. Und das, also einmal Invest, ne? Zum Beispiel, wenn du Straßen ausbaust, die haben ja keine Wartungskosten oder keine Betriebskosten, sondern nur Gebäude bringen die mit, aber die hauen dir voll in die Bilanz rein. Und irgendwie ist es ganz komisch, auszutarieren, wann du wirklich so gut im Plus liegst. Weil beispielsweise, als ich auf die Milliarde zugesteuert bin, hatte ich da als Balance stehen bei Einnahme 30 Millionen. Und eigentlich müsste man davon ausgehen, dass jeden Monat oder spätestens jedes Jahr 30 Millionen positiv da stehen. Oh. Aber das wechselt halt die ganze Zeit und das hat dann 7 Spieljahre gedauert, bis die 30, 40 Millionen, die ich noch brauchte, tatsächlich dann da waren. Und das finde ich irgendwie komisch. Und gerade wenn du so an der Nulllinie rumkratzt, dann ist das noch mal ärgerlicher, weil gerade beim schweren Spiel, ich habe dann beim schweren Spielstart habe ich es mir auch extra schwer gemacht, weil du musstest dann auch noch, oder ich wollte halt möglichst viele Trophäen dann in einem Spielzug noch abgreifen. Ich wollte zum Beispiel auf schwer Milliardär werden ohne zusätzliche Schulden, nur mit Transportweg Straße und dann auf einer Straßenlinie alle verfügbaren Fahrzeuge von 1850 bis 2050.
Wow.
Ne, und da musst du halt einfach ein bisschen vorhalten und kaufen, obwohl es dann schon nicht mehr wirtschaftlich ist. Das heißt, du musst wirklich darauf achten, dass die Sachen, die du dann auch im Betrieb hast, dass die dann alle wirtschaftlich sind, sonst verhagelst du da direkt die Balance und das ist dann schon ein ziemliches Gefummel. Es geht aber, ne? Und hier auch, wer hier Tipps noch gerne hören will, grundsätzlich kannst du am Anfang des Spiels macht das total Sinn, dass du dir erstmal, ich sag mal, die Hälfte des Kapitals nicht verausgabst, um zu gucken, ob du da noch irgendwas optimieren musst mit, damit das mehr positives Profit gibt, was du gerade schon gebaut hast. Und grundsätzlich sieht es da so aus, wenn du zum Beispiel auf der Straße bist, diese Güterdepots, die du brauchst, um die Pferdekarren oder die LKWs da im Prinzip dann anzubinden, die haben irgendwie grob 7.000 bis 10.000, was sind das, Dollar, glaube ich, ne? Kosten pro Station. Also das heißt, du musst dann mit einer Lieferung, die liegt ja meistens dann irgendwo so im Bereich, je nachdem wie lang der Weg ist, 1.000 bis 5.000 am Anfang, musst du schon 2, 3 Fahrzeuge betreiben, um da zwei Stationen, die Kosten für zwei Stationen überhaupt erstmal auszugleichen. Und da ist es dann so, dann kannst du das am Anfang natürlich so optimieren, dass wenn du zum Beispiel Getreide zu Brot lieferst, dass du dann die Stationen relativ nah aneinander legst, sodass du den Abstand zum jeweiligen Gewerk relativ groß machst. Das hilft am Anfang einfach, um die Lieferzeit für eine Teilstrecke zu verkürzen. Nachher macht das aber dann schon weniger Sinn, weil am Ende kann es auch ein guter Trick sein, die Lieferwege nicht wirklich so, wie sie eigentlich gedacht sind, zu nutzen. Also Beispiel, du hast jetzt oben hast du Getreide sitzen, unten hast du einen Brotbäcker sitzen und dazwischen hast du dann noch irgendwie, ich sag mal, Metallproduktion. Ne? Dann wäre das Einfachste, du startest jetzt mit der Metallproduktion, weil die nah beieinander sind und bringst halt die Sachen von A nach B. So, jetzt kannst du dann entweder hingehen und nachher einfach eine Zugverbindung oder eine Langstreckenverbindung vom Brot zum Getreide noch zusätzlich machen oder du nutzt halt die Stahlproduktionslieferkette einfach mit, indem du die jeweiligen Leertransportrouten nutzt, um die zweite Ware im Prinzip einzuladen auf dem Rückweg. Verstehst du, wie ich meine? Und das macht dann nachher auch Sinn, dass du beispielsweise dann die Stationen doch relativ nah bei den Gewerken oder sogar einfach nur an Abzweigen nutzt, weil das ist super in diesem Spiel gelöst. Das war am Anfang, habe ich gedacht, so, jetzt bin ich mal gespannt, ob er das hinkriegt oder ob das nicht zum totalen Chaos führt. Wenn du jetzt zum Beispiel auf einer Strecke von einer Stadt über eine Produktion bis zum Rohstoff, wenn du da nicht drei Stationen machst, so wie halt der schnellste Weg wäre, sondern vier beispielsweise noch über eine Kreuzung und dann den Rohstoff nicht zur Fabrik lieferst, sondern nur bis zur Kreuzung, weil da dann noch irgendjemand anders noch was hinliefert und du dann ein Auto, was schneller fährt für den letzten Teilabschnitt, dann nutzen kannst, um beide Rohstoffe in die richtige Richtung zu transportieren. Und das kriegt er hin. Das wird gelöst. Ne? Also der merkt, sobald du verschiedene Linien von A nach B irgendwie miteinander verbunden hast, dann findet der Rohstoff den jeweiligen Zielhafen, sage ich mal. Und das ist gut gelöst. Das kann aber nachher, wenn du auch Flugzeuge im Einsatz hast, kann das total verwirrend sein, weil auf einmal merkst du, okay, jetzt gehen irgendwie Rohstoffe irgendwo hin, wo du sie eigentlich gar nicht brauchst. Was passiert denn jetzt hier?
Geil, ja. Das ist schon irre. Ja, also das war jetzt sehr viel Information. Ich wollte eigentlich noch was zu Grafik auch sagen. Du schienst mir eher so ein bisschen zurückhaltend, was die Grafik angeht. Ich glaube, du warst nicht so. Kam das jetzt nur so rüber? Du warst nicht so angetan, ne? Oder?
Nee, das stimmt nicht. Ich finde dich schon gut. Okay. Also, ne, absolut. Und gerade was auch ja die Details an. Also, das kommt immer ein bisschen drauf an, mit welchem Spiel du das jetzt vergleichst. Wenn du das jetzt mit Tropico vergleichst, fand ich zum Beispiel, ist die Grafik hier sehr gut. Die Straßen bzw. die Verbindungen sind flüssiger, die sind organischer, die sind individueller und es gibt einfach mehr Details. Wenn du es mit Railway Empire vergleichst, fand ich sie dort zum Beispiel besser, weil sie da irgendwie noch ein Stück weit harmonischer irgendwie aussehen.
Okay, ich kenne jetzt nicht die Konsolenversion, beziehungsweise weiß jetzt nicht, wie die Performance da jetzt ist, aber ich muss sagen, dass die PC-Version ziemlich gut läuft und auch ziemlich gut aussieht und auch auf dem Steam Deck ziemlich gut aussieht. Also falls ihr euch fragt, wie kann ich es denn da überhaupt spielen? Also ihr könnt durchaus das Ganze auf hohen Einstellungen spielen in einer guten Bildrate und müsst da keine großen Kompromisse eingehen und könnt auch die Wattzahl bei 10 lassen, also relativ niedrig. Also in Anführungsstrichen niedrig, aber gut eingestellt, dass euch das nicht sofort den Akku leer haut und sieht immer noch sehr gut aus und das hat mich sehr überrascht, dass es auch mit größeren Städten ganz gut funktioniert. Klar habt ihr ab und zu mal so einen Laderuckler, aber das ist okay. Und die Optik hat mir echt sehr gut gefallen und ich fand auch dieses Feature, was ich am Anfang meinte, du kannst ja wirklich ansichtsmäßig in deine Fahrzeuge reinspringen und sitzt dann quasi vorne oder kannst die Kamera nochmal verändern, dann bist du in einem Waggon drin, kannst die Leute beobachten, wie sie da sitzen, chillen oder sich unterhalten, in den Zügen, wenn ihr Passagierzüge habt zum Beispiel oder welches Transportmittel auch immer, ihr könnt da also auch die Kamera noch ein bisschen verändern und reinzoomen und reingucken, was ja theoretisch nicht ginge, aber ihr klippt dann halt durch den Waggon und sitzt dann quasi mit auf diesen Sitz. Das finde ich ganz nice. Und ja, aber ich habe das sehr oft gemacht, weil ich es irgendwie cool fand, mit den Zügen mitzufahren. Also es gibt ja auch Spiele, wo ihr so einen Zug komplett steuern könnt. Das finde ich sehr komplex. Habe ich mal versucht. Ich dachte, ich fände es cool, aber es ist mir vielleicht ein bisschen noch zu viel. Aber einfach so mit drin sitzen und mal gucken, wohin es geht und auch mal so die Strecken zu begutachten, fand ich schon recht schön. Und habe ich häufiger gemacht, als ich gedacht habe, einfach mal mitzufahren und mal nicht diese weite Perspektive zu nutzen, sondern auch mal tiefer reinzugehen. Und auch da ist das durchaus wuselig. Ne? Also so Verkehr, und also die Verkehrssimulation, die Strecken allgemein, eure Transportmittel, das sieht alles schön animiert aus. Es gibt so auch Wassereffekte und das, also ich fand das durch und durch schon recht ansehnlich. Wird natürlich, je komplexer so eine Karte wird, umso mehr ist das natürlich dann auch an die Leistung gebunden. Ne? Und das ist natürlich durchaus klar. Da muss man gegebenenfalls nochmal Anpassungen vornehmen, was zumindest das Steam Deck betrifft. Aber im Großen und Ganzen ist das wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel, performt gut. Und das hat mir da schon sehr viel Spaß gemacht. Zum Beispiel in den Standardeinstellungen sah Tropico für mich nicht so gut aus. Hast ja auch gerade gesagt, denn wenn man es damit vergleicht, dann Style Transport Fever 2 hier besser ab. Und ich mochte auch zum Beispiel diese die Animation der Züge, der nach der, wenn sie diese Dampflokomotiven, das fand ich richtig schön. Ne? Also das zu beobachten, ja, Umwelt und so, ne, der Faktor ist mir klar. Ich, also die reine Animation aber fand ich ziemlich schön. Und das hast du ja auch bei den Häusern zum Beispiel. Also da siehst du zum Beispiel auch Rauch aufsteigen. Und also Kleinigkeiten, die mir echt das Ganze auch so ein bisschen realistischer gestaltet haben, fand ich richtig cool.
Ja, nee, da hast du absolut recht, fand ich auch. Und schön finde ich beispielsweise auch, gerade am Anfang, wenn die Züge noch nicht so leistungsstark sind, die Dampfloks dann, ne, und du die entweder überlädst oder Ansteigungen hochfahren lässt, ne, dann merkst du, dass es teilweise schon gar nicht mehr schaffen oder eben so langsam werden, ja, dass sie dann nicht mehr effizient sind. Ne? Das ist auch ganz interessant. Einfach, das ist schön gelöst. Also da kannst du wirklich bei zugucken und mitfiebern.
Ja, ja, mit dem Thema Fieber. Genau, ihr könnt, genau, da hat das ja schon gesagt, dass man diese Layer aktivieren kann, unter anderem diesen Höhenlayer, wo ihr sehen könnt, im Streckenverlauf, was überwinde ich hier überhaupt für Höhenmeter? Und kann ich vielleicht einfach auch eine effizientere Strecke bauen, wenn ich zwar mehr Strecke habe am Ende, aber nicht halt so hoch bauen muss, vielleicht auch noch mit Brücken dazwischen oder Tunneln, sondern gibt es vielleicht noch eine alternative Route, die man hier gehen kann. Da kann man durchaus mal das ein oder andere noch probieren und sollte man auch machen. Also arbeitet auch gerne mit diesen, mit den Anzeigen, die euch zur Verfügung stehen. Also nicht nur mit der Standardansicht, das kann sich lohnen. Und ich habe zumindest so gemacht, dass ich häufig gespeichert habe und dann, wenn etwas nicht ganz so gut funktioniert hat, lieber nochmal was anderes probiert habe. Und das hat mir so ein bisschen den Druck genommen. Also den Druck rausgenommen im Sinne, das muss jetzt alles sitzen. Man kann es natürlich auch so spielen, ne? Fehler passieren und dann take it und mach's halt. Aber für mich hat es den Druck schon rausgenommen, einfach häufiger zu speichern, auch mal Sachen zu probieren und wenn es dann funktioniert, super, aber wenn es dann halt eher in eine negative Richtung geht, habe ich immer einen Rücksetzpunkt, wo ich gegebenenfalls nicht meinen kompletten Spielstand zerhaue, weil das finde ich zumindest ärgerlich. Oder fände ich ärgerlich.
Ja, total. Und apropos Spielstand, das macht tatsächlich viel Sinn, hier Speicherpunkte zu setzen.
Ja, definitiv.
Vielleicht noch ein Thema, was mir hier auch aufgefallen ist. Es geht ja teilweise auch darum, das fordern dir auch Trophäen manchmal ein, die Fabriken hier an die Produktionslimits zu bringen. Und da hast du ja teilweise dann zumindest mal zwei Stufen, ne? Je nachdem, wie viel du abnimmst, entwickelt sich dann die jeweilige Industrie dann eben weiter. Und gerade bei den Produktionsstätten, also wo du einen Rohstoff angeliefert kriegst, da hast du teilweise dann eben sogar 4 Stufen. Und was mir da aufgefallen ist, und das verstehe ich nicht, weil es war nicht durchgängig so, war es so, dass wenn du zum Beispiel genug Material bekommen hast, dass er dann die nächste Stufe gemacht hat, wo er dann praktisch auf Vollproduktion war, und deine, ich sag jetzt einfach mal, 400 Einheiten Stahl produziert hast, du hattest eigentlich auch den Abnehmer dazu, der die 400 Stahl hätte verarbeiten oder aufnehmen können. Er hat aber nicht alles wegtransportiert, sondern hat dann bei der Hälfte gestoppt, weil es noch irgendwo anders einen Abnehmer gab, der auf die zweite Menge im Prinzip gewartet hätte, den du aber nicht beliefert hast. Und manchmal hat er das aber eben auch zugelassen, dass er dann mit einem Abnehmer auf Vollproduktion gegangen ist oder zumindest halt über die Hälfte hinaus. Und da habe ich keine Logik für mich im Prinzip gefunden, die mir erklärt hat, was muss ich tun, damit alles abgenommen wird, um da mehr Profit rauszukriegen.
Aber vielleicht ist ja genau das auch einer der Kritikpunkte in den Reviews, zumindest was diesen Wirtschaftsfaktor angeht. Also das ist ja auch... Also die Bewertungen sind ja eigentlich ganz positiv, aber wenn da negative Bewertungen sind, wird ja auch darauf angespielt, dass die Wirtschaft nicht ganz so gut funktioniert, was auch immer das in der Form heißen soll. Also meinst du, das ist ein Fehler des Spiels an sich oder hätte man das besser optimieren müssen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also mir kam es nicht so vor, dass es ein Fehler des Spiels ist. Mir kam es so vor, dass es halt vielleicht ein Logikbruch irgendwo ist, ne? Oder dass da irgendwas steckt, was das halt verhindert, weil oder das Spiel will, dass du wirklich beide Abnehmer belieferst oder sowas. Ne? Ich weiß es nicht, aber es war für mich nicht stringent. Aber bei den Rezessionen, mein Eindruck war mehr, wenn da jemand drauf eingegangen ist, dass er die Lieferketten an sich dann kritisiert hat.
Aber was stimmt denn jetzt nun? Ist es denn eigentlich nur ein Transport Fever 1.5?
Ich würde das nicht so sehen. Weil grundsätzlich ist das Spiel schon einen Ticken größer. Es ist grafisch deutlich aufwendiger oder deutlich erwachsener. Ich finde die Fahrzeuge deutlich charmanter. Ja, und in Summe einfach mehr Spiel. Ne? Und das ist nicht nur ein DLC, das sehe ich nicht so. Also es ist im Prinzip, sind das wieder die ähnlichen Kriterien, die wir auch schon bei Railway Empire 1 und 2 im Vergleich besprochen haben, treffen aus meiner Sicht hier auch wieder zu.
Und was auch noch positiv ist, ist halt man muss es ja heutzutage irgendwie, ist ja ein Vollpreistitel, liegt ja irgendwo zwischen 70 und 90 Euro. Und das Spiel kostet hier ja zwischen 40 und 50 Euro. Also es ist ein ausgewachsenes Spiel mit ordentlich Spielzeit drin. Auf dem PC bekommt ihr sogar einen Steam-Workshop obendrauf mit Karteneditor, was auf den Konsolen auch noch nachgeliefert wird. Immer noch. Und wir reden ja von einem Spiel von 2019 beziehungsweise auf den Konsolen von 2023. Und also ich kann mir durchaus vorstellen, dass demnächst mal was Neues erscheint da. Aber dass das Spiel so noch supported wird und mit Liebe versehen, das finde ich schon für den Preis super. Und ist ja schon fast ein No-Brainer, wenn man auf das Genre steht. Und mir hat das echt sehr gut gefallen. Also ich werde definitiv noch ein bisschen weiterspielen. Ich werde das noch nicht zur Seite legen. Und ich werde da noch ein paar Stunden mit verbringen wollen, weil mir macht das echt Spaß. Also es ist ein tolles Spiel.
Ja, muss ich auch so sehen.
Ich weiß nicht, ob ich das anders bewertet hätte, wenn ich den ersten Teil kenne. Ich kenne jetzt nur Transportiva 2, aber mir macht das echt sehr viel Spaß. Und ich bin durchaus auch interessiert an einem Nachfolgetitel. Würde wahrscheinlich eher noch ein bisschen abwarten, wenn es erscheint, und mal gucken, was da so passiert oder was geändert wurde oder was es da so Neues gibt. Aber so erstmal bin ich da echt sehr positiv gestimmt.
Mhm. Sehe ich auch so. Also ich habe sie beide gespielt und ich sag hier ganz klar, wer den ersten mochte, wird den zweiten auch mögen, würde ich tippen. Andersrum würde ich sagen, wer den ersten nicht gespielt hat und jetzt am zweiten gefallen findet, braucht den ersten nicht unbedingt nochmal spielen, weil das ist dann aus meiner Sicht tatsächlich ein Rückschritt. Und hier ist der zweite Titel aus meiner Sicht ganz klar ein Ablöser des ersten. Und grundsätzlich würde ich aber genauso sagen, ich fand es super, ich werde da auch noch dranbleiben. Ich habe die Platin-Trophy, habe ich noch nicht, die werde ich aber bekommen, weil hier die Trophies in Summe wirklich dazu animieren, das alles auch zu machen. Klar sind sie teilweise ein bisschen echt aufwendig, ne? Also muss dann wirklich nochmal eine Karte anfangen, um, wie gerade eben schon gesagt, das ein oder andere Ziel dann eben auch noch zu erfüllen. Jetzt könnte man hier die Kritik äußern, das ist ein bisschen grindig, aber es macht eben auch Spaß und das ist erreichbar und deswegen für mich dann eben wieder kein Grind, sondern einfach eine Erweiterung des Spielspaß mit erreichbaren, aber schwierigen bzw. langen, zeitintensiven Trophäen. Hm. Also eigentlich,
ja,
wie es mag.
Und ist von Urban Games und die kommen ja aus der Schweiz und gibt es auch noch nicht so lange. Dafür finde ich, haben sie schon ordentlich was abgeliefert. Ne? Irgendwie angefangen mit Train Fever 2014, dann kam danach Transport Fever und relativ kurz danach, also wie man es definiert, aber 3 Jahre danach dann Transport Fever 2 und dann jetzt mit diesem wirklich sehr vorbildlichen Support scheint gut zu funktionieren und ich drücke alle Daumen, dass es auch weiterhin so bleibt. Zumindest kann man jetzt nichts anderes vernehmen oder ich habe mir ist zumindest nichts anderes zu Ohren gekommen und ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Ist ein cooler Entwickler, muss ich ja sagen.
Ja, sehe ich absolut auch so. Genau. Und damit freut es mich auch ein bisschen für Narcon, dass sie damit dann auch wieder Erfolg haben. Wenn es einer ist, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber sie hatten ja mit den letzten Spielen, die rausgekommen sind, Robocop beispielsweise etc., hatten sie durchaus Erfolg. Und an der Börse sind sie ja ziemlich, ziemlich gecrashed. Und insofern, glaube ich, tut's der Branche und im Speziellen in diesem Fall dann eben auch denen gut, wenn es hier ein bisschen Aufwand gibt.
Sehr schön. Möchtest du dennoch verraten, um was es in deinen geheimnisvollen Giveaway geht?
Stimmt, da war was. Ja, natürlich möchte ich das. Und zwar, so, jetzt gibt es ja 2 Möglichkeiten. Mhm. Entweder ihr habt dieses Spiel gespielt und seid total einer Meinung mit uns oder auch ganz anderer Meinung. Wir möchten es wissen. Teilt es uns mit über Social Media. Wir sind auf X, wir sind auf Sky, wir sind auf Blue Sky heißt das, ne?
Ja.
Wir sind auf Threads. Wir haben auch einen Discord-Server, yes, wo ihr das in dem Feedback-Kanal posten könnt. Ihr findet uns überall. Schreibt uns, wenn ihr das genauso seht und ihr bekommt eine Die Strategen-Tasse, beziehungsweise einer von euch oder eine von euch bekommt eine Strategen-Tasse, die losen wir dann aus unter allen, die mitmachen. Und das Ganze läuft wie immer bis zur nächsten Folge. Wenn ihr sagt, das Spiel war totaler Schrott, aber mich hat irgendwie das ganze Transportwesen doch interessiert und wie war denn das mit Railway Empire 2? Dann schreibt ihr uns das auch und sagt, hey, eure Railway Empire 2 Folge war richtig cool. und ihr bekommt Railway Empire 2. Aber es gibt nur eins von beiden und das wählen wir so aus, indem wir gucken, wo kam mehr Resonanz, fanden es mehr Leute cool, dann wird die Taste verlost, fanden mehr Leute Spiel irgendwie nicht so, aber Railway Empire 2 deutlich interessierter, dann gibt es einen Railway Empire 2 Key, der verlost wird.
Oh mein Gott! Ja, sehr, sehr cool. Ich habe eine die Strategentasse, weil ich meine, ich bin ja einer der Strategen und ich muss sagen, die ist wirklich gut und macht sich auch fantastisch in einem Haushalt. Also übrigens genauso gut wie Railway Empire 2. Also sucht euch das gut aus, was ihr davon haben mögt und macht das, was der Dominik sagt und gebt uns auch Feedback. Würde mich sehr freuen, so oder so. Und das freut mich ja sowieso immer, auch wenn es auf dem Discord heiß hergeht und da entweder Tipps von euch aus der Community kommen und ich schon so denke, so oh mein Gott, das wird das nächste Hardcore-Strategy-Game und ich werde absolut scheitern. Oder wir über die aktuellsten Deals sprechen. Also schaut gerne auf unserem Discord-Server vorbei. Es macht immer sehr viel Spaß mit euch, über diese Themen zu sprechen.
Und bleibt auf jeden Fall dran, denn in Kürze müssten wir schon ein Jubiläum feiern. Juhu. Wir sind am 3. Mai letzten Jahres rausgekommen und ich würde sagen, um diesen Zeitpunkt rum wird es dann auch eine Jubiläumsfolge von uns geben.
Ja, da bleibt auf jeden Fall mal gespannt. Und hast du noch was auf dem Zettel?
Nee, ich bin eigentlich durch. Also erzählt es gerne weiter, empfiehlt uns euren Freunden und beehrt uns gerne wieder und tretet mit uns in Kontakt.
Dann bleibt es auch nur noch mir, euch zu wünschen eine gute Nacht, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss zusammen. Musik